Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast
Vatikangeflüster,
auch für Atheisten. Donnerstag, 20. August 2026.
Hallo Heike.
Hallo Andreas, nach Rom. Wie ist es denn so in Rom? Warm?
Ja, weißt du, wir reden ja schon nochmal über den heiligen Franz von Assisi heute und ich bin dem heute sehr nahe, dem heiligen Franz, weil er redet ja darüber, dass das Wetter seine Freunde sind, der Wind und die Sonne.
Ach so.
Und die Natur.
Ich dachte, dem war auch immer so heiß.
Ja, aber es ist einfach so, wenn man denkt, wie die Natur, die ächzt, also wirklich. Also es ist so, meine armen Olivenbäume, die stehen, die versuchen sich so, ich weiß, was ich meine, im Sommer ich immer total heftig finde in Italien, die Schafe. Ne? Die sammeln sich dann immer so im Schatten unter den Bäumen und die werden ja so geschoren. Ja. Die sehen dann immer so aus wie, von Weitem sehen die immer so aus, als wären das so Nudelflecken auf den Feldern. Aber in Wirklichkeit sammeln die sich, die armen Viecher sich immer unter den Bäumen und naja, es ist schon seit ziemlich langer Zeit ziemlich schönes Wetter, sagen wir es mal so.
Ja, gut, das war jetzt auch so, selbst die Rhododendron hier, die hängen so ein bisschen, habe ich das Gefühl, obwohl die auch viel abkönnen. Bei uns ist jetzt aber so ein bisschen so leichte Herbst-Vibes hier, muss ich sagen, seit dieser Woche. Also es ist so ein bisschen, hat auch tüchtig geregnet und es ist halt sowieso 18 Grad gewesen mal so morgens und so. Das ist schon anderer Schnack, möchte ich mal sagen.
Ja, nee, das ist hier noch nicht so. Also ich habe am Wochenende und am Anfang nächster Woche muss ich wieder mal in den Vatikan und ich weiß, dass ich da eine ganze Zeit lang auf dem Petersplatz stehen muss.
Oh.
Und das wird, da fühlt man sich dann wie ein Grillhähnchen. Das
glaube ich. Du brauchst einen riesengroßen Strohhut.
Ja, Strohhut ist eine gute Idee. Genau, du kannst auch so schlecht, du kannst ja nicht in wirklich kurzen Hosen da reingehen, obwohl die sind, da muss ich den Vatikan jetzt mal in Schutz nehmen, also die sind jetzt wirklich toleranter geworden, seitdem das so heiß ist. Normalerweise darfst du ja nicht mit wirklich kurzen Hosen da rein und auch nicht mit kurzen Hemden, die Damen sowieso nicht mit schulterfrei. Mhm. Die armen Kerle, die da am Eingang stehen und die Leute zu Maß regeln sollen, damit die sich vernünftig anziehen, die stehen ja im schwarzen Anzug da.
Oh,
ja, verstehe, ja. Stell dir mal vor, du stehst im schwarzen Anzug bei 40 Grad, selbst wenn du im Schatten stehst, ist das verdammt warm. Und die haben einfach auch nicht mehr die Energie zu sagen, jetzt legen sie mal einen Schal um, sondern die sind einfach nur froh, wenn ihre Schicht vorbei ist.
Die könnten sich selbst ausziehen und ihre Klamotten demjenigen oder derjenigen dann überstülpen vielleicht. Das würde dann beiden helfen.
Ja, ich glaube, also man sollte, aber wie gesagt, die Hitze sorgt auch dafür, dass mir tun die Schweizer Gardisten immer so leid, weil die müssen ja in der Uniform da stehen. Mhm. Also die können ja nicht sagen, wir kommen heute mal in kurzen Hosen. Und das ist echt, das muss in diesen Dingern, das muss so warm sein.
Also in dieser Ballonseide, obwohl die Ballonseide ist das nicht. Was ist das? Wenigstens Baumwolle, das sieht immer so ein bisschen, sieht jetzt auch nicht so aus, als würde da der Wind so durchpfeifen.
Nee, da pfeift gar nichts durch. Das ist zwar so schön bunt, aber ich sehe die armen Kerle da immer schwitzen und ich denke immer so, Mama Mia, dann stehst du da in der Hitze. Aber egal, also noch ist keiner umgefallen, obwohl ich manchmal denke, die armen Kerle, wenn denen einer mal zusammenklappt.
Ja, nicht so gut. Aber wir sind ja gar kein Wettergeflüster, wir sind ja Vatikangeflüster.
Genau, ja, genau.
Und wir werden in dieser Folge, es wird etwas ganz Besonderes passieren in dieser Folge, wir werden in dieser Folge sagen, wann wir beide zusammen mit unseren Hörerinnen und Hörern durch Rom reisen werden. Das werden wir im Laufe dieser Folge erzählen.
Stimmt.
Und was machen wir jetzt am Anfang? Du hattest mir irgendwas angeteasert. Wilde Geschichten hattest du mir letztes Mal.
Ja, natürlich, meine Liebe. Du hast doch in Wirklichkeit die wilde Geschichte erfunden. Und
ich
hast
bin
gesagt,
immer schuld.
Wir sind das Dream Team von Vatikangeflüster. Und wir reden über das Dream Team des Mittelalters. Die heilige Clara und den heiligen Franz.
Ah, ja, also aber die sind natürlich ganz platonisch, genau wie wir, oder?
Ja, also wir sind ja sehr platonisch, das liegt ja allein schon, dass die Distanz zwischen uns beiden ist ja wirklich gewaltig. Also wie gesagt, bis auf bald. Bald können wir uns ja ganz nicht analog in die Arme fallen. Also,
das ist ja völlig verrückt. Völlig verrückt, ja. Unterzeugen, ja.
Unterzeugen, genau. Und der heilige Franz und die heilige Clara, die waren also es fängt im Grunde damit an, dass der heilige Franz, das haben wir ja schon erzählt, der ist also ein Rebell, der zieht zu Hause aus. Es gibt diese berühmte Szene, dass er sich vor seinem Vater entkleidet und sagt, ich will also mit deinem ganzen Reichtum, dem Reichtum des Kaufmanns, nichts mehr zu tun haben. Und dann gibt es ein junges Mädchen in der gleichen Stadt, die wohnt in einem Turm.
Mhm. In einem Turm, ganz alleine? Nein. Mit ihrer Familie in einem Turm? Wie in einem Turm?
Ja, die Menschen leben damals in Türmen. Also wie gesagt, wir könnten mal eine Reise machen, so durch die Toskana. Da, es gibt in Rom auch noch einige von diesen Türmen. Also Turm hat einen ganz simplen Grund. Als das Römische Reich zusammenbricht, versuchen die Menschen im Mittelalter, sich irgendwo hinzubringen, wo es möglichst sicher ist. Und die bauen einfach Türme. Also Turm heißt, in Rom gibt es noch solche. Unten ist ein Eingang, da kann man die Tür ganz leicht verrammeln. Und die Menschen leben oben im Turm. Und wenn jemand kommt, der böse ist, dann meistens schmeißen sie Steine runter oder andere doofen Sachen.
Oder Haare, so Rapunzel-mäßig.
Ja, Rapunzel, genau. Die haben damals, das ist ganz wichtig, lange Haare, aber genau, Rapunzel. Und die leben halt in Türmen. Und das Doofe an diesem Mittelalter ist natürlich, die Räume, die beheizt sind, sind immer sehr wenige. Also in der Regel ist, die drängen sich dann meistens in einem wirklich beheizten Raum. Also wobei du da Glück gehabt hättest, weil die Räume, in denen die Frauen leben, werden in der Regel beheizt.
Ach,
man nennt das auch, ich wundere mich immer, wenn ich diese Anschläge in Museen sehe, man nennt das auch das beheizte Frauenzimmer.
Ach, das ist ja auch, das wäre ja jetzt auch ein Podcast-Titel für mich.
Ja, genau, du bist sozusagen
beheizte Frau. Aber weißt du, Frauen empfinden ja auch eine andere Körpertemperatur. Das weißt du vielleicht von deiner Frau und dir.
Ja, der ist immer
Frauen
kalt.
Ist immer sehr schnell kalt, weil die einfach dünnere Haut haben und so und irgendwie eine andere Fettverteilung, obwohl wir haben ja eigentlich mehr Fettschichten. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall ist uns immer kälter als euch. Deswegen finde ich das gut.
Das beheizte Frauenzimmer. Also es gab das beheizte Frauenzimmer und die gute Clara sitzt also mit ihrer Familie und ihr, zumindest mit ihrer Mutter und wahrscheinlich auch ihrem Vater in dem beheizten Frauenzimmer. Und da haben sie eine große Truhe, da sind die ganzen Sachen drin, also die Klamotten, die sie hat. Und da guckt sie aus dem Fenster raus, also von oben runter. Ihre Schwester ist da auch und die sitzen da also. Und dann erfährt sie von diesem sensationellen, coolen Typen, der durch Assisi läuft und der Franziskus heißt.
Aha, und wie erfährt man das, wenn man in so einem beheizten Frauenzimmer sitzt und immer in die Truhe guckt? Wie kriegt man das dann so mit?
Ja, weißt du, das ist ja sehr langweilig. Die gucken ja raus und dann sehen die manchmal Leute, die rumlaufen. Manchmal gibt es Händler, die kommen und die erfahren davon dann was. Also sie weiß irgendwie schon so ein bisschen, was in der Stadt rumläuft.
Da gibt es einen, okay.
Sie geht natürlich, das ist natürlich der wichtigste Punkt, sie darf natürlich den Turm auch einmal verlassen, weil sie muss ja in die Messe.
Natürlich, das hätte ich jetzt fast vergessen.
Ja. Siehst du, sie geht in die Messe. Sonntags in die Messe, nicht nur sonntags bestimmt, wahrscheinlich geht sie zweimal die Woche oder dreimal die Woche in die Messe. Und wenn sie auf dem Weg in die Messe ist, dann kann sie natürlich auch so ein bisschen mit den Leuten quatschen, also denen, die in der Messe sind, auch anderen Leuten, die nicht in der Messe sind. Und dann erfährt sie natürlich, was so in der Stadt los ist. Und dann erfährt sie von dem super coolen Typen, diesem Franz. Der ist einfach cool. Der war sogar mal Ritter. Man weiß sogar so ein bisschen, der war ein ziemlich schmaler Typ. Also es war nicht so, man muss sich den wahrscheinlich, ich glaube, er muss schon so ein Frauentyp gewesen sein.
Ah, meinst du, die schmalen Typen sind die Frauentypen automatisch? Weiß ich ja gar nicht.
Ja, das weißt du doch besser als ich. Keine Ahnung.
Ich kann ja immer nur von meinem persönlichen Geschmack ausgehen. Aber
ich kann ja zu dir sagen, ich bin selber ziemlich schmal und hatte immer gehofft, ich sei ein Frauentyp. Also weiß
ich nicht. Natürlich. Ich habe nie etwas anderes behauptet. Ja, also ein schmaler Frauentyp, genau.
Genau, so gut. Der läuft also durch Assisi, der schmale Frauentyp, und den findet sie irgendwie cool. Und mit 17 haut sie von zu Hause ab.
Was? Die verlässt das beheizte Frauenzimmer und brennt durch?
Genau, die verlässt das. Das gefällt dir richtig mit dem Beheizen.
Das gefällt mir so sehr. Ich lasse mir das gleich patentieren.
Okay, also siehst du, das dachte ich mir, dass dir das gefällt. Also die verlässt den Turm und möchte also den Franz jetzt näher kennenlernen. Also richtig gut kennenlernen. Und sie ist also von seiner Art sehr inspiriert. Also man wird das später in ihrem Leben merken, kommt aus einer reichen Familie, genau wie Franz auch. Und sie ist also auf diesem Armutstrip. Also komplett, sie will also auch wie Franz möglichst also so ähnlich leben. Und der gute Franz hat ja vom lieben Gott gehört, er soll Kirchen wieder aufbauen. 3 insgesamt, das sind 3 eingefallene Kirchen. Und eine davon ist die Kirche des heiligen Damian. Die liegt so ein bisschen außerhalb von Assisi. Die andere kleine Kapelle, über die wir schon gesprochen haben, die liegt ja auch so ein bisschen außerhalb von Assisi. Und diese Damianskapelle, die baut er also auf. Und die gute Clara kommt also zu ihm und möchte auch so leben wie er, also asketisch. Und dann kommt es zu dieser verräterischen Szene, die also alle Filme über Franz und Clara immer gerne ausspielen, weil er nimmt sie sozusagen in seine Gemeinschaft auf, beziehungsweise er gründet sagt also, gründe doch mal eine Frauengemeinschaft, das machst du am besten. Und dafür schneidet er ihr die Haare ab. Er ist 29, sie ist 17. Dass wir dem Haare abschneiden, ist also so, weißt du, die waren damals also sehr, weiß ich nicht, heute ist das wahrscheinlich immer noch so, sie war also sehr auf ihre Haare bedacht, hat also sehr schöne Haare, die gute Clara. Und die werden jetzt also abgeschnitten, dann, damit also sie also
jetzt,
nicht
warte,
mehr...
Warte, das geht mir jetzt alles viel zu schnell. Diese 17-Jährige also geht ohne, wahrscheinlich ohne ihre ganzen Seidenbrokatklamotten, die in der Truhe lagen, erstmal türmt ihr heimlich vorher wahrscheinlich in Reichtum, wunderbar, alles bestens, feine Familie und so weiter, dann haut die ab, weil sie von so einem Franz gehört hat, den sie aber noch nie gesehen hat persönlich oder wie auch immer.
Den
und will
kannte
genauso
sie
werden.
Wahrscheinlich, also der lief immer durch Assisi, also dass sie den schon mal gesehen hat in der Kirche oder auf dem Weg zur Kirche.
Und dann ist es also eher so eine Schwärmerei, so klingt das. Die ist 17 und dann läuft da so einer rum und dann findet sie den super und dann will sie genauso werden als Mädchen, als Frau, als junge Frau, wie auch immer man das jetzt definiert. Und dann sagt sie, ich will jetzt auch nichts mehr besitzen und jetzt möchte ich auch hier am liebsten irgendwie Nonne werden und also
ja, du,
so?
Ich sag dir ganz ehrlich, ich kenne mich mit so weiblichen Schwärmereien, wenn so 17 ist, nicht so richtig aus.
Sind die Mädels nicht alle reihenweise hinter dir hergerannt damals, als du vielleicht, sag mal, 19 warst und die Mädels 17? Das ist doch oft so in dem Alter, so dieser Altersabstand.
Ja, da träumte ich damals von, aber wie du weißt, war ich auf einem reinen Jungengymnasium, da lief gar nichts hinter mir her. Also, das war ganz
aber dafür rennen dir doch jetzt deine ganzen weiblichen Fans, die Bude,
ja, natürlich.
Doch immer alle mit dir durch Rom. Also, so
das hoffe
mit
ich, dass sie bald mit mir durch Rom gehen wollen.
Ich erinnere mich, dass Menschen da aus der ganzen Deutschland nach Buchholz gereist sind, um dich zu sehen. Und da hast du gesagt, ja, die kenne ich schon. Die kommen immer, wenn ich irgendwo bin.
Ja, das ist richtig. Das ist auch richtig. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Aber wie gesagt, das ist jetzt in meinem Alter. Also mit 19, wie gesagt, also mit Mädchen war, also wie gesagt, es gab gar keine in meiner näheren Umgebung. Weil, also wo bitte hätte ich mal ein Mädchen sehen sollen? Also wie gesagt, in der Schule gab es keine, weil wir ein reines Junggymnasium waren. Ja. Und nachmittags ging ich zu den Messdienern. Bei den Messdienern waren Frauen verboten. Da gab es auch keine Mädchen.
Das hast du schon in der falschen Kirche, ne? Das merken wir jetzt gerade schon.
Richtig. Und abends bin ich dann zum Volleyball in meine Jungsmannschaft gegangen. Da habe ich Volleyball gespielt. Da gab es auch keine Mädchen. Also meine Mädchenkontakte waren also ich gebe jetzt, was ich verrate jetzt. Ich verrate jetzt, was ich, also ich verrate jetzt was schwärmereimäßig. Das einzige Mal, wo ich wirklich Mädchen sehen konnte, war, wenn ich mit dem Fahrrad nach Hause geradelt bin. Dann kamen die Mädchen alle aus dem Ursulinen-Gymnasium. Die sah man ja nie, weil das war abgeschlossen. Also gibt es auch einen Innenhof. Also die Mädchen
wie der
waren.
Turm.
Ja. Genau, wie im Turm. Also die waren nicht im beheizten Gymnasium, sondern die waren halt in diesem Innenhof. Aber die kamen einmal raus, nämlich wenn sie die Sportstunde gegen mittags hatten. Dann mussten dann sie aus dem Klassengebäude raus über die Straße gehen und standen alle vor der Turnhalle. Und für mich als Junge aus dem jungen Gymnasium mit 17, 18 auf dem Fahrrad waren also die Tatsache, dass 30 Mädchen vor dem Eingang einer Turnhalle.
Wie viele Laternen bist du denn da gefahren? Das ist ja der Wahnsinn. Und waren dann immer lauter Jungs dann auf der Straße die ganze Zeit, immer um die Uhrzeit? Kannten die den Stundenplan alle?
Nee, also ich musste da sowieso vorbei, weil das mein Weg nach Hause war. Aber ich war da meistens, da waren noch zwei, drei andere, die auch da lang radelten. Also ich sah also diese ganzen Mädels, die standen alle vor der Tür und warteten, dass man sie in die Turnhalle ließ. Also das war mein, aber die schwärmten überhaupt nicht für mich. Also
aber ja, weißt du, du bist, glaube ich, wie so ein richtig guter Rotwein. Das wirst dann im Alter immer besser und dann merken die Frauen das auch. Kann
ja,
das sein?
Ja, vielleicht? Ich hoffe, dass du recht hast. Aber jetzt lass uns doch mal zurück. Also gut, wir haben das mit der Schwärmerei, hast du mir jetzt ein bisschen erklärt.
Ja.
Also Clara und Franz, also das ist, und jetzt kommen wir endlich zu, ich wusste, dass dir dieser schlüpfrige Teil am besten gefällt, weil es gibt einen Punkt, der ist wirklich seltsam. Er schneidet ihr also nicht nur die Haare ab, sondern er kleidet sie auch ein.
Er kleidet sie ein. Okay, also er ist erstmal mit ihrer Haarpracht nicht einverstanden, beziehungsweise denkt sich, die langen goldenen Haare, die sie vorher aus dem Turm geworfen hat, immer rapunzelmäßig, die braucht sie jetzt nicht mehr, weil sie sich ja die sozusagen dem Weltlichen entsagt. Aber ihre Klamotten kann sie doch auch mal bitte ausziehen. Dann er kleidet sie ein, heißt das, er kleidet sie vorher auch aus?
Muss er ja. Also wie soll er sie einkleiden? Wenn sie, ja, das frage ich mich auch. Also statt jetzt zu sagen, also die Nonnen, die künftigen Frauen sollen doch bitte sich selber aus- und wieder anziehen, wie das heute in jeder anständigen Turnhalle ist. Da sagt man den Jungs ja auch nicht, geht mal rüber und zieht die Mädchen aus. Sondern
oder dem Turnlehrer sagt man nicht, ihr könnt mal eben die Mädchen umziehen. Ich glaube, da wäre aber einiges los, ja.
Richtig, deswegen, aber wie gesagt, der Franz, der zieht also Clara zumindest an und da er sie anzieht, nehme ich mal an, er muss sie vorher ausgezogen haben.
Das ist aber, wie alt war er, ganz kurz, so altersunterschiedsmäßig?
Was 29.
Ach so, nein, ja, gut.
Also zieht die ihre schicken Klamotten aus, die sie anhatte, und kleidet sie in so eine Art ganz kratzige Sackleinwand.
Okay, das ist jetzt ja auch nicht so schön. Also gut, Unterwäsche gab es wahrscheinlich eh nicht zu der Zeit, ne? Also da zieht er ihr sozusagen das, na wohl, ja, doch, vielleicht so ein bisschen. Aber gut, dann hatte sie jetzt einfach nur noch so einen Sack an?
Richtig. Ich habe so, meine einzige Sackerfahrung ist also meine...
Danke für diesen Satz, ja. Wie geht der weiter?
Der geht also wie folgt weiter. Meine Frau hat mir erzählt, dass sie also üble Erinnerungen an Pullover hat, die sie damals getragen hat. Und wenn sie damit an die Nordsee gefahren ist mit ihrem Sportclub, sagte sie, wenn also nach einer Woche an der Nordsee diese selbstgestrickten Wollpullover, hingen dann so wie ein nasser Sack an dir herunter und kratzten und waren also ganz doof.
Ah, das ist ja nicht so schön. Also ich überlege gerade, ob ich irgendwelche Sackerfahrungen habe, auch allein um dieses Wort einmal zu benutzen. Nee, also meine Oma hat mir gerne so Wollsocken gestrickt, aber die waren eigentlich gar nicht kratzig. Nee, da habe ich sogar immer noch welche von, obwohl das jetzt auch schon eine Weile her ist. Also wir haben so einen Sack, wo wir dann so an Weihnachten die Weihnachtsgeschenke rein, so ein Jute-irgendwas-Dings. Und wenn ich mir vorstelle, den müsste ich anziehen und dann auf der nackten Haut, dann möchte ich mal sagen, nee.
Siehste,
weiß ich jetzt nicht.
Siehste, jetzt sind wir ganz nah bei Clara und Franz, weil also sie läuft jetzt in diesem Sackleinwand rum und ihr schließen sich, und das ist etwas, was mich total fasziniert hat, sehr schnell wahnsinnig viele Frauen an. Also zunächst sind Sisi.
Wollten die auch alle einen Sack anziehen und sich die Haare abrasieren lassen?
Du, jetzt kommen wir zu einer Frage, von der ich glaube, dass es kein Wissenschaftler je vernünftig beantwortet hat. Also in dieser Zeit, um das 12. Jahrhundert, ist in Europa plötzlich, ja, da bricht sozusagen die evangelische Kirche los. Also anders kann man es gar nicht anders sagen. Also alles das, was Luther später will, das passiert in dieser Zeit. Also der erste, von dem man weiß, dass der auf diese Idee kommt, ist ein gewisser Kaufmann aus Lyon, der heißt Petrus Valdes, der wird später die Waldensische Kirche gründen. Der hat also die Erfahrung gemacht, wie man aus den Anekdoten weiß, er hat also ist ein reicher Kaufmann, aber er merkt, dass Leute um ihn herum plötzlich aus dem Leben gerissen werden und sterben. Und da gibt es eine große Hungersnot und er fängt also an, die Leute zu speisen, denen was zu essen zu geben. Und unter diesem Eindruck, dass man sterben kann, beschließt er den Rest seines Lebens jetzt, ein armer Pilger zu werden. Und dem schließen sich wahnsinnig viele Leute an. Und er hat die gleiche Ideen wie Martin Luther. Er sagt also, diese Kirche mit Papst und so, die sind alle reich, das ist total blöd. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt, also müssen jetzt das alles ganz anders machen. Und er hat also eine Idee, die später Martin Luther auch hat, er lässt nämlich die Bibel übersetzen in seinen Dialekt. Und das ist natürlich etwas, was beides dem Papst überhaupt nicht passt. Also erstens, dass der anfängt zu predigen, dass die Bibel übersetzt wird aus Latein, also ganz schlimm. Und der fängt also an, mit anderen armen Leuten durch die Gegend zu ziehen. Und es hat so ein bisschen was, vor vielen, vielen Jahren habe ich mich mal mit einem Sadhu in Indien unterhalten.
Ein was bitte?
Weißt du, was Sadhus sind?
Nee.
Sadhus, also das war so, das darf ich ganz kurz erzählen, das war ganz toll. Also
komm, wir biegen noch ein paar Mal ab, das liebe ich immer.
Einmal kurz
abbiegen. Wir biegen einmal nach Indien ab.
Genau, ich war also mit Papst Johannes Paul II. In Delhi und es gab einen Gottesdienst, es war sehr, sehr warm. Während des Gottesdienstes schlief Johannes Paul II. Übrigens ein, also der schnarcht, ja, es war peinlich, weil man hörte also sein leises Schnarchen. Ich stand in seiner Nähe und als wir rauskamen aus der Kirche, stand da ein Mann, der war bunt angemalt, völlig nackt und hatte einen Elefanten bei sich.
Okay.
Einen richtig großen Elefanten. Und der sprach
der war
aber
ganz nackt, also auch nicht so einen kleinen Lendenschurz.
Nein, der,
oder
hatte,
so.
Der war völlig nackt, der hatte gar nichts an.
Okay.
Und der sprach aber, als ich also fragte, ob ich den Elefanten mal streicheln darf, sagt er, ja, das dürfte ich. Ich stand also Anzug, weiß das wieder so ein Vatikan-Gefolge ist. Und dann sagte er zu mir, ob ich mich nicht mit ihm unterhalten wollte. Sagte, ja, das würde ich gerne, aber das ging gerade nicht, weil wir mussten aus dem Papstgefolge da gerade raus. Sagt er, ja, aber welchem Hotel sind Sie denn? Habe ich gesagt, in dem und dem Hotel. Und dann sagte er, also wenn Sie heute Abend sich ein Taxi nehmen, dann kommen Sie doch an die und die Adresse, hat er mir dann erklärt. Und dann habe ich gesagt, das mache ich auch, habe ich auch gemacht. Also tagsüber haben wir gearbeitet, Papst, also Gebete, durch die Stadt gefahren, alles, was man so kennt. Und abends bin ich dann in mein Hotel, habe den Taxifahrer gesucht und der hat mich dann auch ein bisschen in die Vorstadt gefahren. Das war so ein leicht gruselig, gebe ich zu. Und vor einem großen verlassenen Parkgebäude, also da waren keine Autos drin, das war eine Ruine eigentlich. Da brannten so viele kleine Feuer und da saß also mein nackter Mann vom Vormittag neben seinem Elefanten. Und
da wohnte er sozusagen.
Da sagen. Wohnte er und da waren noch mehrere Männer, auch Elefanten. Und ich habe mich dazu immer ans Feuer gesetzt. Und was wirklich unglaublich war, der sprach ein so perfektes britisches Englisch, dass ich dachte, und er erklärte mir dann, er war Manager. Hat lange für eine große Computerfirma gearbeitet, hatte eine Familie, drei Kinder, hat in einem großen Haus mit Pool in Delhi gewohnt, also hatte ein schönes großes Auto, hat gesagt, wir sind also auf Geschäftsreisen viel in Europa gewesen, Hubschrauberflüge, perfektes Essen und sagt, ich habe dann um 50 in meinem Leben gemerkt, ich möchte jetzt auch den Rest meines Lebens Gott und dem Jenseits widmen und bin Sadhu geworden. Das ist in Indien relativ üblich, die werden dann sogenannte heilige Männer. Im letzten Teil ihres Lebens sagen, ich will jetzt entsagen. Also ich will jetzt, und die haben diese Elefanten, weil sie mit denen betteln. Also die betteln wie Bettelmönche. Die ziehen also mit dem Elefanten.
Lässt er seine Familie zurück und seine Klamotten auch und schafft sich einen Elefanten an.
Genau, der hat sich, also hat mir das auch erzählt. Ich habe mich von meiner Familie verabschiedet. Ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen. Ich habe gesagt, wir waren jetzt 40 Jahre zusammen, 30 Jahre zusammen, was weiß ich. Die Kinder sind groß und ich habe beschlossen, ich kündige meinen Job, ich ziehe aus der Villa, ich besorge mir einen Elefanten und ich werde Sadhu.
Okay.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Abend damals hat mich also schwer beeindruckt. Und dieser Petrus Valdez, über den wir jetzt sprechen, der hat zwar nicht in Indien, sondern in Lyon in Frankreich eigentlich so ein ganz ähnliches Erlebnis. Hat also ein nettes Leben gehabt, war Händler, alles gut. Und dann passiert irgendwas in dessen Leben, dass er sagt, ab jetzt möchte ich mit Gott. Und das macht er dann. Und das Komische ist, das macht nicht nur er, sondern das wird so eine Massenbewegung. Überall in Frankreich, in Italien, in Deutschland gibt es Leute, da haben wir in der letzten Folge ja schon drüber gesprochen, kein Mensch kann sich erklären, wie die eigentlich vernetzt waren, weil Handy gab es nicht, Fernsehen gab es auch nicht, Radio auch nicht. Also irgendwie hören die voneinander und dann entstehen viele Bewegungen, die genau sowas machen. Also nichts besitzen, arm sein und
keiner Kirche so richtig angehören, also katholische Kirche ist dann, also die Kirche sozusagen, die es damals gab, ist dann nichts, sondern man macht das so für sich.
Richtig, ganz genau. Man findet das alles blöd, die beten sehr viel, die sind sehr fromm. Erstaunlich ist, dass Frauen da Karriere machen, die werden also auch sowieso Priesterinnen, Diakonen, die predigen auch.
Kannst du mal sehen, jetzt werden die mir langsam sympathisch.
Siehst du, jetzt sind wir bei so einem, das Komische ist, in der Geschichte wiederholt sich immer alles. Ne? Also dieser, dass der Papst neulich gesagt hat, also unser Freund Leo der 14., Frauen dürfen nicht predigen. Das geht den Bewegungen schon damals im 13. Jahrhundert auf den Keks, weil die sagen, warum sollen kluge Frauen eigentlich nicht predigen? Das dürfen die auch. Und eine der großen Bewegungen, wie gesagt, ist die von diesem Petrus Valdez, aus der später die Waldensische Kirche entsteht. Und die zweite sind die sogenannten Katerer. Das kommt von dem griechischen Wort katoi rein. Und die empfinden sich also auch als Rebellen gegen die Kirche, Papst doof.
Ja, du als Katholik, ne, was hältst du denn jetzt davon? Weil ich finde ja persönlich auch so, meinetwegen gibt es da vielleicht ja auch einen Gott oder vielleicht auch nicht, ich habe keine Ahnung, oder eine Göttin. Und wenn, dann könnte ich mich doch da auch persönlich mal vernetzen und kommunizieren und sagen, okay, ich spreche dich jetzt mal an. Wieso brauche ich denn da so eine Kirche und diese ganze Institution und diese ganzen Gewänder und diese ganzen Gebäude? Was soll das denn? Also ich kapiere persönlich das auch nicht. Also ich bin da voll bei den Jungs und Mädels von damals, genau. Aber du musst das doch ganz schrecklich finden, oder? Nicht.
Ach, die Frage geht mir sehr nahe, weil ich habe also sehr, sehr viel Sympathien für den heiligen Franz, der also gesagt hat, du weißt ja, also ich bin großer Franziskus-Fan, weil er sah sich auch immer, er hat zu Gott gebetet, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Er ist also jemand, der die Natur schützen will, der für sich für den Frieden einsetzt und der ist am Anfang deutlich gegen die Kirche, will aber immer schön gehorsam auch bleiben. Und die Katerer, die sind also in Frankreich und die wollen nicht gehorsam bleiben gegen über der Kirche. Und weißt du, meine Meinung ist ja, der Ungehorsam gegen der Kirche, so wie Martin Luther das gemacht hat, hat der Kirche ja gut getan. Das Doofe ist, also dieser Ungehorsam, der Katerer, das nimmt ein ganz böses Ende.
Ach so, warum?
Weil also dem Papst geht das Gleiche auf den Keks, was hatten wir ja neulich bei den Piusbrüdern schon besprochen. Also wenn du eine Gegenkirche aufbaust, also sagst, wir haben jetzt eigene Bischöfe, eigene Priester, Frauen dürfen predigen. Wir ändern auch so ein bisschen den Glauben ab, weil die Katerer glaubten, dass auch in den Tieren Seelen der Menschen sein können. Die haben also so eine Glauben unter anderem, dass die Welt ganz schrecklich ist. Also nur das Böse hat die Welt geschaffen und hier ist die Erde sowieso doof. Also deswegen sind die auch voll asketisch, also nichts essen, bloß kein Fleisch. Also die waren voll Vegetarier, auch gegen jede Form von Sexualität gibt es auch nicht. Also schwangere Frauen hatten echt Schwierigkeiten, weil man sagte, also die hat ja sich da also nicht zusammenreißen können und so. Also,
nee, also so richtig aufregend klingt das nicht.
Nee, stimmt. Die waren also schon auch ein bisschen crazy. Ein bisschen speziell. Was dann passiert, ist schon doof, weil die Päpste meinen, also die Katerer sind so eine Art Gegenveranstaltung zur Kirche und die schicken also Leute los, um denen mal auf den Leib zu rücken. Und darunter sind auch zwei ganz berühmte, das sind die ersten Franziskanerbrüder. Der Papst sagt, also ihr seid ja fromm und ihr seid auch asketisch, rückt doch diesen komischen Typen da in Frankreich mal zu Leibe. Und die zweite Gruppe sind die Anhänger des heiligen Dominikus, die Dominikaner. Mhm. Die sagen dir bestimmt was, du hast schon mal einen Dominikaner in Rom gesehen, die kann nämlich jeder sofort erkennen, weil die tragen weiß und schwarz. Kennst du schwarz-weiße Schokolade, so sehen die aus.
Ja, okay, alles klar. Gut, hätten wir das auch geklärt. Ja.
Und der Gründer von diesem Orden ist der sogenannte der heilige Dominikus. Und diese Dominikaner, die nennt man auch Dominicani auf Latein, die Hunde des Herrn. Deswegen, wenn du in die Kirche gehst und siehst einen Heiligen, neben dem ein Hund sitzt, das ist immer der heilige Dominikus. Die entwickeln dann so Strategien, um den Katerern auf die Spur zu kommen. Und das nimmt also, wie gesagt, ein ganz böses Ende. Die flüchten sich ganz zum Schluss an einen der wichtigsten Urlaubsorte, den es in Italien gibt, nämlich nach Sirmione. Am Gardasee.
Ach, ist doch schön da.
Warst du schon mal da?
Im Gardasee war ich irgendwie schon mal, ja. Mhm.
Erinnerst du dich an Sirmione?
Nö, ehrlich gesagt nicht.
Also es gibt im Gardasee so eine Art Halbinsel und in dieser Halbinsel gibt es etwas, das ist wirklich so spektakulär, kann ich dir sehr empfehlen. Das ist eine Burg, die steht mitten im Wasser.
Ach nee, da war ich noch. Die habe ich noch nie gesehen. Nee.
Und der Witz an der Sache ist, also diese Burg umbaut ein richtiges Hafenbecken, ein Wasserbecken. Und in diese Burg flüchten sich also die letzten Katerer. Mhm. Die sind also da und verstecken sich da. Und dann haben die Leute in der Nähe, in Verona, also eine ganz blöde Idee. Die sind nämlich vom Papst exkommuniziert worden, weil der Papst ist also sauer, weil die an die falschen Leute glauben und weil die mit den deutschen Kaisern paktiert haben. Deswegen sagt er, also ich exkommuniziere ganz Verona. Und dann kommt der Herrscher von Verona auf eine ganz simple Idee und sagt, wenn ich die Katerer alle umbringe, dann ist der Papst glücklich und dann werden wir nicht mehr exkommuniziert. Und der zieht also mit seinen Soldaten nach Sirmione. In diesen, heute laufen also Hunderttausende von Touristen rum und kein Mensch kann sich mehr vorstellen, was für ein Drama sich da abgespielt hat, weil der erobert diese Burg und schleppt die Katerer alle nach Verona. Und dann kommt es in diese Arena. Warst du schon mal in Verona?
Nee, ich glaube, in Verona war ich noch nicht. Nee.
Da gibt es also so eine wunderschöne römische Arena und im Sommer sind da spektakuläre Opernkonzerte und jeder, der mal während dieser Konzerte war, der hat eine Gänsehaut gekriegt, weil die Leute singen da immer mit. Weil die Italiener halten in der Oper einfach nicht die Klappe, sondern die singen einfach, die kennen die Lieder alle.
Oh, wie schrecklich. Und dann können die alle nicht gut singen und machen alles kaputt.
Das stimmt überhaupt nicht. Das klingt irre. Du kannst dir gar nicht vorstellen, diese Riesenarena in so einer warmen Nacht, wenn die dann also alle den Gefangenenchor mitsingen, das ist also cool. Also wie gesagt.
Und okay, na gut.
In dieser wunderschönen Arena kommt es also zu diesem berühmten Katerer-Gemetzel. Da werden 166 Anhänger dieser Sekte
aber jetzt bei auch so christlich.
Nee, die werden bei lebendigem Leibe auch noch verbrannt. Also das muss sehr unschön gewesen sein, ja. Aber wie gesagt, also es gibt diese Massenbewegungen der Armut und Franz und Clara, bei denen läuft das aber anders, weil die sagen, ja, wir sind also wie die in den Kontakt zu diesen anderen armen Bewegungen gekommen sind, weiß man nicht. Also man weiß nur, dass das sozusagen in der Luft lag. Also ich verstehe auch immer nicht, wie so Moden manchmal in der Luft liegen. Du hast wahrscheinlich auch jetzt so...
Oh, das verstehe ich auch nicht. Also ich bin überhaupt keine Expertin, aber ich weiß, dass es immer so Menschen gibt, so richtige Scouts von neuen Moden, die dann irgendwo durch die Gegend, durch die Straßen laufen und sich angucken, was Jugendliche Merkwürdiges anziehen und daraus dann den nächsten Modetrend kreieren und das weitergeben dann an die großen, was weiß ich, Chanels dieser Welt und so weiter. Das finde ich auch ganz, ganz faszinierend. Ich habe mal eine Professorin, so eine Modeprofessorin interviewt, fand ich total interessant. Aber verstehen tue ich es auch nicht, wie das entsteht. Aber so siehst ähnlich du, genau wie das. Ja,
siehst du, ich habe neulich im Bus in Rom mal eine junge Frau, die stand genau neben mir, also die hätte meine Tochter sein können, und die hatte eine Schlaghose an, auf die sie lauter bunte Sterne gestickt hat. Mhm. Und ich habe dann zu ihr gesagt, also ich, entschuldigen Sie, ich möchte Ihnen auch nicht zu nahe treten, aber so eine Hose hatte auch meine Freundin an, meine allererste Freundin vor gefühlt 40 Jahren. Also die hatte auch eine Schlaghose an und auch lauter Sternchen da drauf gestickt. Und die fand das ganz interessant.
Was hat die junge Frau gesagt?
Die fand das ganz interessant und fragte dann, ob die unten am Schlag auch ausgefranst waren. Und gesagt, ja, die waren also auch ausgefranst. Und die Leute, die Mädchen, die ich damals kannte, haben also Beatles und Rolling Stones gehört. Und das kannte sie nicht. Und sagte aber, ja, genau. Und war aber sonst ganz angetan davon, dass es also Vorgängerinnen von ihnen gegeben hat. Also wie gesagt, irgendwie Moden übertragen sich. Und diese Vorstellung der Armut, das überträgt sich also irgendwie auch in ganz Europa. Und Franz und Clara sind also auch auf dieser Welle. Aber das ist der große Unterschied. Sie sagen von Anfang an, wir wollen keinen Streit mit der Kirche, sondern was immer der Papst macht, ist okay. Und wir machen da mit.
Okay, das ist ja irgendwie ganz schön geschickt auch, oder? Ja. Oder hatten die nicht den Mumm, jetzt eine komplette Gegenbewegung zu gründen? Oder haben die gesagt, wir nutzen das bereits etablierte System und da in diesem System machen wir unsere eigene Wahrheit?
Ja, du, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wieso Franz sich entschlossen hat, der war auch also nicht gern gesehen, weil die Päpste, als diese ganze Geschichte in Assisi da losgeht mit Franz und Clara, sagen die Päpste gleich, oh Gott, schon wieder so ein paar Bekloppte, die anfangen, also rumzulaufen und zu predigen und sich irgendwie in Säcke kleiden. Also das haben wir ja überall gerade in Europa. Jetzt haben wir noch zwei mehr und das auch noch ganz nah in Assisi. Aber er muss aus irgendeinem Grund das Gefühl gehabt haben, ich komme mit diesem Jesus von Nazareth, dessen Kumpel war ja Petrus und der Papst ist ja irgendwie der Nachfolger von Petrus. Also irgendwie ist er zu dem Ergebnis gekommen zu sagen, also ich mache keinen Streit mit der Kirche, sondern irgendwie hat sich da mit dem Ben auch gekloppt, weil die wollten seine Regeln nicht, die wollten seine Anhänger nicht, die wollten Clara nicht, aber irgendwie haben sie sich dann geeinigt. Und was ganz interessant ist, Clara ist so als Frau schon auch wirklich seltsam, ne? Weil die ist ja sehr radikal.
Das hast du jetzt gesagt. Aber gedacht habe ich das auch. Bisschen seltsam ist das schon, ja. Ich meine, ich verstehe das mit 17 da auf einmal zu sagen, so hey, wow, und jetzt hier breche ich mal aus meinem Turm und mit, auch im übertragenen Sinne aus meinem Gefängnis und mache jetzt was Neues und so. Aber die hat da ja irgendwie ihren ganzen eigenen Zweig gegründet, ne? Also da die genau. Frauen um sich gesammelt. Man kennt sie nicht so wie den Franz. Das liegt einfach daran, würde ich sagen, dass sie eine Frau ist und man einfach die Geschichte von Frauen nicht so erzählt hat wie die Geschichte von Männern. Aber erzähl mir doch noch ein bisschen mehr über die. Also was für Frauen sammelt die denn da an und was ist denn das da für ein Orden, der da entsteht?
Ja, also die ist wirklich, wie soll ich das sagen, also sehr radikal, weil also sie schreibt die bis heute eine der radikalsten Regeln, die es überhaupt für einen Orden gibt. Also was dir gut gefallen würde, ist, es ist die erste Frau, die für Frauen eine Regel schreibt. Also die Benediktinerin, die es zu diesem Zeitpunkt schon gibt. Die leben natürlich nach der Regel, die der heilige Benedikt geschrieben hat. Die Augustiner Chorfrauen, die leben später nach der Regel, die der heilige Augustinus sich ausgedacht hat. Aber bei den Klarissen ist es anders. Das
Klarissen,
ist wirklich die,
allein das ja, genau. Wort ist ja schon eine Eins. Die Klarissen. Okay.
Genau.
Ja.
Gut. Die Klarissen und man sagt also im Kirchenjargon dann lange über die Klarissen und die Regel von der heiligen Clara, das sind die lebendig begrabenen Frauen.
Ups, das klingt jetzt aber nicht so gut.
Nee, also weil Clara, also ist wirklich so, soll ich das sagen, also die ist wirklich hart drauf. Also so die, ich sehe manchmal so Frauen, die in komischen Motorradkleidern rumlaufen, dann denke ich mir manchmal, weiß ich nicht, ob Clara heute so drauf wäre, weil also Clara ist also ganz extremistisch.
Hast du Angst vor Frauen in Motorradkleidern?
Ja, irgendwie ja.
Ich glaube, ich ziehe meine Lederjacke an, wenn wir uns in Rom treffen.
Ja. Auf jeden Fall, Clara schreibt also eine Regel, die heißt, wenn mit dem Eintritt in die Gemeinschaft haben die also mehrere wirklich massive Probleme. Das eine ist, sie müssen also vollständige Armut geloben. Das ist ähnlich wie bei den Franziskanern. Aber anders als bei den anderen Orden sagt Clara, die Armut muss auch bleiben. Also sie sagt nicht, wir machen uns einen schönen Garten, wir besorgen uns eine Kuh, ein Pferd, Hühner, wir machen uns ein Omelette. Wir sind ja viele Mädels, die kochen ja auch gerne zusammen.
Wir machen unseren eigenen Wein und abends Party und keiner kriegt's mit. So,
genau,
so stelle ich mir Kloster vor.
Richtig, genau. Also statt jetzt zu sagen, also wir bauen ein bisschen Wein an, also was weiß ich, das alles ist nicht, sondern Clara sagt, also wir leben in totaler Armut im Kloster, wir leben nur von Almosen. Also statt
ganz
zu sagen,
kurz nur, diese Frauen, die da beitreten, ne, müssen die dann denn auch was mitbringen, so an sozusagen Mitgift oder auch an Geld, und das wird dann irgendwann eingeschlossen und gehört dann sozusagen der Kirche, weil das ist ja ein Modell, das ja durchaus mal gefahren wird, ne, im katholischen.
Ja, das ist aber sehr viel später. Genau, da noch nicht. Also die Äbtissinnen kommen nachher auf die sehr einleuchtende Idee und sagen, wir können hier nicht also jede Frau aufnehmen, die keine Kohle hat, sondern damit es dem Kloster gut geht, brauchen wir eine Mitgift, und dann geht es uns auch hier im Kloster gut, und es gibt dann ja auch Klöster, da leben die Mädels in dem Kloster relativ luxuriös, aber das ist sehr viel später. Zu dem Zeitpunkt, die gute Clara will das alles nicht, also die will nicht, dass die Party machen, die will nicht, dass die Wein trinken, sie will nicht, dass sie ein leckeres Omelett essen, sondern sie sagt, also lebt das selber vor und fastet schon mal 3 Tage die Woche komplett. Also montags, mittwochs und freitags isst sie nix oder nur ein paar Brotkrumen. Das, was erstaunlich an ihr ist, sie sagt gleich in der Regel, ich setze auf Eigenverantwortung der Frauen, also möglichst wenig Hierarchie von oben.
Ja.
Das ist ganz interessant an ihr, die also sagt, also ich möchte, dass sie sozusagen aus freiem Willen, aber die Bedingungen, die sie den Mädels stellt, die zu ihr kommen, dann nach St. Damian, die sind schon heftig. Also nur Almosen, ständig fasten, diese Sackleinwände tragen, dann dürfen die das Kloster auch nicht verlassen. Also die können ja auch nicht sagen, mach mal Ferien, fahren wir irgendwie ans Meer, geht alles nicht. Sondern die müssen also in diesem Kloster bleiben und sind sozusagen von der Welt für immer abgeschlossen, um also ganz viel zu beten und ganz nah bei Gott zu sein. Und ich muss halt
aber
schon...
Das sag mal, dieses Fasten noch, also es ist natürlich praktisch, wenn man eh in Armut lebt und kein Geld hat und so weiter, dass man dann sagt, so, wir fasten jetzt mal ganz viel, und das ist auch noch immer Auftrag des Herrn. Aber das ist ja auch nicht gesund, oder?
Nein, also heute modernere Forschungen gehen also davon aus, dass die sowohl Franziskus als auch die heilige Clara nicht sehr lange gelebt haben, aus dem schlichten Grund, weil sie also ihrem Körper Dinge zugemutet haben, die nicht so gut waren. Also die haben also ständig gefastet und gefastet und gefastet. Es gibt ein ganz berühmtes, leider sehr trauriges Beispiel. Du kennst doch Audrey Hepburn.
Ja, genau.
Genau, die hat also sich vor den Nazis verstecken müssen und hat in dieser Zeit, also über Jahre, keine richtige Nahrung bekommen und ist später an den Folgen dieses Hungers über viele Monate auch gestorben, weil sie da eine Krankheit entwickelt hat. Und man glaubt, dass das bei vielen Frauen, die Chiara und Franziskus nachgefolgt haben, ähnlich waren. Also dass dieses Fasten, ich weiß, heute ist ja bei vielen Frauen Heilfasten auch angesagt. Also dann isst
ja,
man nichts.
Bei Frauen, also Heilfasten, ich glaube, wenn Fasten vernünftig gemacht wird, sprich man isst mehrere Tage nichts und so, dann gibt es aber auch, soweit ich das weiß, irgendwelche Einläufe, und dann fängt man das vorsichtig an oder wieder hört vorsichtig auf mit so ein bisschen Brühe und hier und da. Also wenn man gesund ist, ist das, glaube ich, jetzt nicht ein Problem und tut dem Körper bestimmt auch mal gut. Aber jetzt ständig zu fasten, wahrscheinlich dann auch, sobald man was zu essen da ist, dann viel zu essen und wieder wenig, das kann ich mir. Und auch die Nährstoffe, die werden ja auch in der Zeit vielleicht gefehlt haben. Aber sag mal zu Audrey Hepburn, ne? Da fällt mir gerade was ein. Wir waren doch zusammen im Palazzo Colonna und da wurde doch auch dieser Film gedreht, genau. Ne, mit Audrey Hepburn, Ein Herz und eine Krone. Wollen wir vielleicht bei dieser Gelegenheit kurz gleich mal darauf hinweisen, dass wir da bald sein werden im Palazzo Colonna?
Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ich meine, wir haben das jetzt so lange vor uns hergeschoben, jetzt müssen wir endlich mal die Katze aus dem Sack lassen.
Werbung.
Ich lasse jetzt mal die Katze aus dem Sack. Ich werde nach Rom fliegen. Ich werde im Dezember dieses Jahres, das weiß ich noch nicht, ich will dich ja nicht verschrecken, im Dezember dieses Jahres, du weißt, was ich meine.
Ja, klar.
Treffen wir zwei uns in Rom. Und wir werden nicht alleine sein, sondern wir werden mit unseren Hörerinnen und Hörern dort sein. Wir machen nämlich eine Reise nach Rom mit Zeitreisen. So nennt sich das. Wir brauchten ja jemanden, mit dem wir das zusammen machen, weil wir zwei alleine können das alles nicht organisieren. Zeitreisen wird das für uns machen. Das ist die einzige Reise in diesem Jahr, die wir zusammen als Vatikan-Geflüster-Duo machen. Und wir machen exklusive Besuche wieder im Palazzo Colonna.
Das ist wirklich super cool, weil...
Sag mal was dazu.
Ja, ich bin mit dem Fürsten Fürsten befreundet. Wir haben auch für das ZDF dort einen Film drehen dürfen. Das ist normalerweise nicht möglich. Ich bin mit dem Fürsten befreundet und weil ich mit dem Fürsten befreundet bin, lässt er uns in diesen privaten Palast. Nur, das ist nur die Vatikan-Geflüstergruppe in dieser Reise. Da sind keine anderen Touristen, nur wir können durch diesen, der einer der prächtigsten Paläste der ganzen Welt ist, hat auch einen unglaublich hohen Wert und wir können dort also wie Kinder, die mal abgehauen sind und nachts allein durch den Spielwarenabteilung des Kaufhauses laufen, können wir da ganz alleine durchgehen. Und das zweite Highlight, das wir organisieren konnten, das ist leider sehr, sehr schwierig, ist, wir können mit dieser kleinen Gruppe in das wichtigste Museum der Welt gehen, in die Vatikanischen Museen. Täglich drängeln sich da zwischen 30.000 und 40.000 Menschen durch. Wir werden mit nur maximal 30 Gästen von Zeitreisen Vatikan-Geflüster durch die Vatikanischen Museen gehen. Heike und ich werden euch ganz viele Geschichten erzählen. Wir werden während dieser Reise mit euch zusammen essen. Wir werden mit euch Wein trinken. Wir werden mit euch anstoßen. Wir freuen uns darauf. Wir freuen uns auch darauf, mal wieder echte Menschen zu sehen. Wir sind auch echte Menschen übrigens.
Heike, unsere Hörerinnen und Hörer, die lernen wir nicht mal kennen. Ich kriege ja immer nur die Mails, aber dann lernen wir die so richtig kennen.
Genau, dann sitzen wir zusammen in Restaurants, dann gehen wir zusammen durch Rom, dann machen wir diese beiden tollen Highlights. Und wer das einfach auch machen möchte, der kann sich nachher in den Shownotes das anschauen, da steht das alles drin. Oder aber einfach auf Zeitreisen ins Internet gehen, da wird die Reise unter dem Stichwort Vatikangeflüster angeboten.
Genau, ja, und zwar im Newsletter der Zeit. Also bis zum 24.8. Das ist nämlich total exklusiv, dass das nur einmal über unseren Podcast beworben wird und über den Newsletter von Zeitreisen. Und danach genau, oder jetzt schon weiß ich nicht, aber bei Zeitreisen, Vatikangeflüster, genau, da kann man es auch buchen. Und hier in den Shownotes, ja.
Und dann freue ich mich darauf. Das machen wir dieses Jahr ja nur einmal. Und dann sitzen wir, ich weiß noch, wie wir das erste Mal gemacht haben. Ich war damals total überrascht, dass wir so irre nette, wahnsinnig nette Menschen kennengelernt haben.
Das war wirklich toll. Wir sind ja immer noch verbunden in einer WhatsApp-Gruppe, wo ich immer weiß, wer jetzt gerade wen von den Leuten da gerade in Norwegen besucht und in Österreich. Und das ist wirklich immer witzig, also was da entstanden ist.
Ja, es hat mich auch gefreut, dass da so viele so junge Menschen bei waren. Und es hat mir auch gefallen, dass wir diese ganzen Geschichten, die wir uns sonst immer nur übers Mikrofon erzählen, uns dann gegenseitig ins Ohr flüstern können, meine Liebe. Also wir sind dann sozusagen Franziskus und Chiara nur in der modernen Version mit unseren Gästen in Rom.
Und jetzt weiter mit Vatikangeflüster.
Wo wollten wir denn jetzt eigentlich weitermachen?
Weitermachen wollten wir damit, dass die gute Chiara und der heilige Franz, also
Chiara oder Clara?
Ja, auf Italienisch heißt sie Chiara, Entschuldigung.
Ah, deswegen, okay.
Alles genau, gut. Also die gute heilige Clara und der heilige Franz gründen also diese beiden Orden. Die werden in Europa unglaublich erfolgreich, wie du weißt. Also die Klarissen, also dieser Orden wird innerhalb weniger Jahre sind es hunderte von Klöstern, die da entstehen. Boah. Die ist also eine Figur, die für viele Frauen des Mittelalters also ein großes Vorbild ist. Das hat aber auch, und das, da ist sich die Forschung nicht ganz einig, schlicht und einfach damit zu tun, dass für Frauen eine Eheschließung jetzt nicht unbedingt so eine tolle Idee war.
Kann ich ehrlich gesagt auch gut verstehen. Ich bin zwar gerne verheiratet, aber ich glaube, die konnten sich ja auch nicht unbedingt ihren Ehepartner unbedingt aussuchen, oder?
Nein. Erstens konnten sie sich den nicht unbedingt aussuchen, das war das eine Problem, aber ich glaube, das größere Problem war, dass ihnen klar wurde, dass die Gefahr, dass sie schwanger werden und bei einer Geburt sterben, sehr hoch ist. Also das Kindbettfieber war damals eine für die Frauen wahnsinnig gefährliche Krankheit. Dazu kommt natürlich auch, dass die jungen Mädchen damals durchaus wussten, dass man nicht wie heute sagen kann, mein Lieber, wir belassen es mal bei einem Kind oder bei zwei, sondern viele von denen bekamen also sehr viele Kinder und das war so lebensbedrohlich.
Natürlich, Geburten sind ja auch kein Spaziergang, ne? Und die Frauen waren ja auch noch so jung und das ist manchmal alles überhaupt nicht vorstellen. Sowas wie Kaiserschnitt gab es auch nicht, wenn es dann mal nicht so richtig geklappt hat.
Genau. Und es gibt also ein ganz berühmtes Beispiel, die heilige Katharina von Siena, ganz wichtige Heilige der katholischen Kirche. Die hatte eine ältere Schwester und diese ältere Schwester ist im Kindbett gestorben. Also die hatte das Vorbild. Sie selber war 15 und ich glaube, dass ohne jeden Zweifel diese Tatsache, dass ihre Schwester auf so eine traurige Art und Weise ums Leben gekommen ist. Das hat Katharina ganz bestimmt beeinflusst. Deswegen denkt man heute, dass diese Tatsache, dass Frauen damals beschlossen haben, sich von der Welt abzuschließen, also auch mit zwei Faktoren zu tun haben kann. Das eine war wirklich die Angst vor einer Ehe. Also die Angst vor einer Geburt dann letztendlich. Und das Zweite war auch, es waren ja auch unruhige Zeiten. Also überfallen zu werden oder umgebracht zu werden auf einer Reise oder einfach auch in einer Stadt, das war durchaus möglich. Deswegen war so diese Idee, ich schließe mich von der Welt in einem sicheren Kloster ab, gar nicht so doof.
Klar, total. Hat auch, haben wir schon mal besprochen, ist ja sogar ein leicht feministischer Gedanke zu sagen, ich möchte in dieser Welt nicht Frau sein, dann bin ich es lieber hinter den Klostermauern.
Genau, zumal, was ganz interessant ist, du kannst dich doch an unsere netten Nonnen erinnern aus Salzburg.
Natürlich, Goldenstein.
Goldenstein, genau.
Wie geht's denen eigentlich so? Also, bist du noch fleißig?
Ja, wir haben immer noch Kontakte miteinander. Also immer, wenn die in die Kirche gehen, schreiben sie mir und sagen, wir haben heute wieder mit Gott gesprochen. Oder wenn sie Geburtstag feiern, also die sind prima. Die haben nur Mitschwestern in Spanien. Diese insofern interessant, weil auch diese Schwestern in Spanien die Kloster besetzt haben. Und das sind Klarissinnen. Die sind Anhängerin der heiligen Clara, die haben ihr Kloster besetzt, aber aus völlig anderen Gründen als unsere Freundinnen in Goldenstein. Die Freundinnen in Goldenstein wollten ja sowas wie ein selbstbestimmteres Leben haben. Die Klarissen in Spanien, um die es geht, denen war die katholische Kirche zu links und zu lasch.
Ach, Herr Jemine.
Genau, die wollten also den viel härtere Gangart und also mehr beten und waren also der Meinung, diese moderne Messe, wo man also irgendwie in den Landessprachen redet und nicht auf Latein, das ist alles Quatsch. Also deswegen haben sie sich einem Mann angeschlossen, der also ultra konservativ war. Das hat der Kirche nicht gepasst und die haben dann gesagt, also Mädels, raus aus dem Kloster. Und die haben das dann erst besetzt eine ganze Zeit lang, bis sie irgendwann eingesehen haben, sie verlieren die auch vor Gericht den Streit, wem das Kloster gehört, und die haben das Kloster dann verlassen. Aber das waren Klarissen, die also schon dazu neigen.
Es gibt sie immer noch. Es gibt sie immer noch, aber die fasten nicht mehr so viel und müssen sich auch nicht mehr die Haare abrasieren und auch nicht in Säcken rumlaufen, oder?
Die fasten immer noch ziemlich viel. Oh. Also ich kenne auch einige Klarissen. Also der Orden ist jetzt in der Stadt auch also einen unglaublichen Schwund, klarerweise, weil sehr viele Frauen sich dieses Leben nicht mehr vorstellen können. Auf der anderen Seite, das ist auch bei den Klarissen so, es gibt also die Orden, die darauf ausgerichtet sind, sowieso den ganzen Tag durch die Welt zu laufen, die haben ziemlich wenig Zulauf. Aber wie gesagt, die Orden, wo es darum geht, wir leben wirklich ein Leben mit sehr viel Gebet, abgeschlossen hinter den Klostermauern, die haben erstaunlicherweise ganz guten Zulauf.
Naja gut, guck dir die Welt da draußen an. Also da wünscht man sich ja schon manchmal, man würde irgendwo hinter einer Mauer sitzen, am besten ohne Handy, ohne Fernsehen und dann sagen, och nö, ist jetzt hier auch ganz gemütlich.
Richtig.
Sag mal, die Clara, ne, war die nicht irgendwie, ich habe noch was gehört, dass die irgendeine Heilige, die Schutzheilige des Fernsehens war, wo ich gerade Fernsehen sag?
Ja, das ist sozusagen unsere Schutzheilige, mein Schatz.
Unsere? Du meinst, weil ich dich damals vor 100.000 gefühlt Jahren ins Fernsehen gebracht habe.
Genau.
Und deswegen machen wir jetzt diesen verrückten Podcast.
Genau.
Clara ist unsere Schutzheilige, das stimmt.
Richtig. Clara hat also ein ganz...
Aber wieso? Warte mal, ganz kurz mal. Da gab es doch gar kein Fernsehen, als Clara lebte.
Richtig, da gab es noch kein Fernsehen, aber es gab, also ich glaube, Pius der XII. Hat Clara ganz offiziell zur Schutzheiligen des Fernsehens gemacht, weil die gute Clara ist also in ihrem Kloster. Und ist jetzt im Kloster und es gibt aber in der Kirche in der Nähe also den Weihnachtsgottesdienst. Und sie betet also zu Gott und sagt, also das ist echt doof, ich sitze hier in dem Kloster, hier gibt es zwar viele Mitschwestern, aber mit denen den ganzen Tag zu reden ist auch langweilig. Ach nee, übrigens reden geht sowieso nicht, weil die haben ein ganz heftiges Schweigegebot.
Ach, das auch noch?
Ja, das kommt bei den Klaristen dazu. Also spätestens, die dürfen nach dem Komplett, also dem Abendgebet, bis zu dem Gebet, ich glaube, der dritten Stunde am nächsten Vormittag nicht sprechen. Also abends ist nichts mit sprechen. Also das, was man, weißt du, ich fand das immer, das fand ich eigentlich immer so den traurigsten Teil. Ich weiß von Freundinnen aus meinem Leben, dass die gesagt haben, wenn wir mit unseren Mädels mal einen Ausflug gemacht haben, waren das Schönste eigentlich so in der Jugendherberge oder in einem billigen Hotel auf einem Bett zu sitzen, aus Zahnputzbechern Wein zu trinken.
Und die ganze Nacht durchzuquatschen.
Genau, und da haben sie also viele Frauenfreundschaften geschlossen. Und deswegen habe ich mir eigentlich so ein Frauenkloster bei den Klarissen eigentlich so genauso vorgestellt. Also die haben mal so ein Glas Wein oder eine Flasche Wein. Jo. Sitzen dann abends so im
Quatschen ein bisschen über Gott und die Welt.
Genau.
die sie nicht kennen.
Genau, also so lernt man sich auch näher kennen, kann man sich auch was erzählen. Aber wie gesagt, das ist alles verboten. Also es wird nicht gequatscht, es wird, also herrscht völlige Ruhe im Schlafsaal. Das fand ich also nicht so toll. Und auch am nächsten Vormittag, also beim Frühstück und so, wird auch nicht geredet. Beim Essen wird auch nicht geredet, außer das Notwendigste. Sie macht nur die Ausnahme in der Krankenstation, also da, wo die Clarissen Verletzte oder Kranke pflegen, die dürfen mit denen reden.
Und, sehr freundlich auch, ja.
Ja, eben. Und sie unterstreicht in ihrer Regel nochmal, dass es gibt Ausnahmen, wo das Nötigste besprochen werden muss. Also da klopft gerade ein Killer an der Tür, geh mal gucken, das darf man durchaus sagen. Aber alles das, was eigentlich für junge Frauen, die zusammenleben, das Leben also ganz lustig macht. Das
dürfen die gar nicht. Okay. Nee. Ja, okay. Und dann, warte mal, genau, die war krank deswegen, weil in die Kirche durfte sie doch schon.
Also sie war zu Hause, konnte also nicht zu diesem Gottesdienst gehen und betet also zu Gott und sagt, das ist irgendwie doof, ich kriege das jetzt nicht mit, wie Franziskus da, mein Freund, da in der Kirche betet. Ja. Und dann sagt der liebe Gott, kein Problem, ich übertrage dir das Bild der Messe in deine Zelle.
Ah, Gott hat ihr so einen Livestream geschickt.
Genau.
Gott hat ihr so einen Gottesdienst-Livestream in ihre Klosterzelle geschickt.
Ganz genau.
Das ist gut von Gott.
Eben, sie kann so zugucken.
Ja.
Das ist schon irgendwie toll. Also der Beginn des Fernsehens. Die heilige Clara sitzt also da leider nicht mit Chips. Das gab es ja nicht. Und durfte sie auch nicht.
Nee, sie musste ja fasten. Sie konnte auch nicht kommentieren. Sie durfte ja nicht sprechen. Sie hatte keine Haare. Sie hatte einen Sack an. Aber gut, sie hatte einen Livestream.
Genau, sie hatte einen Livestream und guckt also diese Messe. Und weil dieses Wunder von Papst Pius XII. Also auch anerkannt ist. Also es ist jetzt kein umstrittenes Wunder, sondern den Livestream hat es wirklich gegeben.
Das ist schon wieder ein Wunder. Natürlich ist das ein Wunder. Ja, natürlich. Ich dachte, gut, das läuft so in Klöstern, läuft da irgendwo sowas. Aber das ist natürlich ein Wunder, ja. Offiziell anerkanntes Wunder ist das jetzt mit dem Livestream.
Also wenn du jetzt das nächste Mal bei deinem Job nachgehst im Fernsehen und siehst einen Livestream irgendwo, dann fragst du dich ja manchmal vielleicht, war da jetzt ein Bildschirm oder sehe ich jetzt einen Livestream einfach?
Hat Gott mir das geschickt? Ja.
Genau.
Ich finde ja, wenn Gott das so gut kann, dann könnte er in unserer Internetverbindung manchmal auch ein bisschen mitarbeiten.
Das ist richtig.
Wenn ich mal einen kurzen Blick hinter die Kulissen wagen darf.
Ja,
ist ja manchmal etwas mühsam mit so Italien, Deutschland.
Ja, du hast recht. Also mit unseren Internetverbindungen, aber da ist ja der gute Carlo Acutis, der ist ja zuständig fürs Internet, der ist ja auch in Assisi.
Vielleicht müssen wir den doch mal besuchen, den Carlo, und danach wird das mit der Verbindung besser.
Das könnten wir. Wir könnten so einen Test machen. Wir machen eine Pilgerreise nach Assisi und messen danach unsere Internetverbindung. Und wenn die besser geworden ist, dann
ist das Wunder anerkannt. Haben wir das Wunder anerkannt.
Das wäre super. Ich meine, das ist echt eigentlich eine super Idee.
Finde ich auch.
Also Clara guckt also Fernsehen sozusagen, sieht die Messe. Und was noch total strange ist, ich war mit dem Papst, mit Johannes Paul II. In der Karibik. Und auch in Afrika. Und was mich also völlig umgehauen hat, wir haben in Afrika, also in einigen Ländern, Darstellungen der heiligen Clara gesehen, weil sie zum Voodoo-Kult gehört.
Hä? Wie kommt die denn, also was, die arme Clara, also die tut mir jetzt langsam leid. Was hat die denn damit jetzt schon wieder zu tun?
Ja, also weißt du, ein Voodoo ist also man denkt immer, das sind nur so ein paar Verrückte, das stimmt nicht. Also es gibt einige Länder, zum Beispiel in Benin, da ist das Staatsreligion.
Ja.
Und das ist also eine Religion, die im Westen Afrikas entstanden ist, die später dann durch diesen entsetzlichen Sklavenhandel nach Amerika und in die Karibik kommt.
Genau, ich war mal in New Orleans in einem Voodoo-Museum, das war echt gruselig.
Siehst du. Und da hättest du die heilige Clara sehen können, weil...
Ja, habe ich wahrscheinlich gesehen, aber da war mir das alles nicht bewusst, dass das unsere Schutzheilige ist.
Richtig.
Ach,
also die,
Mist.
Die irgendwie durch die franziskanischen Missionare, die also von dieser interessanten Frau erzählen, also die sogar Fernsehen gucken kann, weil der liebe Gott also das für sie organisiert, wird die in diesem Voodoo-Kult aufgenommen. Sie ist eine der Vermittlerinnen zwischen den Gläubigen und dem unerklärlichen Gotteswesen, das es gibt. Und es gibt also auch Darstellungen. Ich weiß noch genau, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Land in Afrika das war, als ein Priester uns erklärte, das ist also hier eine Voodoo-Gemeinschaft, die haben also diese komischen Tiere und was sie alles haben, also so kleine Puppen stellen die ja immer auf. Mhm. Und daneben war auch ein Bild, da habe ich gesagt, das sieht ja gar nicht wie eine Puppe aus, sagte, nein, das ist ja auch die heilige Clara, weil die heilige Clara aus Assisi, die hat es also in den Voodoo-Kult geschafft.
Ach, das ist hier alles wieder so verrückt. Also wie sind wir da jetzt schon wieder? Gut, wir haben mit Clara angefangen, jetzt sind wir immer noch bei Clara. Haben wir jetzt irgendwas vergessen in Sachen Clara und Franz? Und was ist denn noch gerade so los, bevor wir hier schon wieder...
Jetzt haben wir die heilige Clara und den heiligen Franz besprochen. Und wir müssten, das haben wir heute nicht mehr geschafft, dringend mal darüber reden. Der Papst hat jetzt am 15. August... Maria Himmelfahrt ist doch deine Lieblingsgeschichte, oder?
Maria? Oh, Maria Himmelfahrt. Das ist ja wirklich, also das war ja, oh, das war meine Lieblingsgeschichte, genau. Soll ich das mal in meinen Worten zusammenfassen? Ich glaube lieber nicht, dann kriegen wir wieder
Post. Doch, darfst du.
Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Also ich versuche das mal, du korrigierst mich, ne?
Nee, natürlich.
Maria, wir kennen ja Maria. Mhm. Maria, da weiß man ja nicht, was ist mit Maria geworden, ist die jetzt gestorben oder nicht und so weiter. Und
genau.
Wo ist das Grab und man sucht das Grab. Und dann gab es doch
genau.
In Dülmen, bei dir ums Eck, in Dülmen, da gab es doch so eine Nonne,
genau.
Emmerich oder so.
Genau,
die
Wahnsinn,
hatte so Visionen.
Was du alles weißt.
Ja,
genau.
Ja, ja, also das war meine Lieblingsfolge, Maria Himmelfahrt.
Ja.
Und dann hatte die doch so Visionen von Maria, wo Helmut Schmidt immer sagt, wenn man Visionen hat, dann muss man zum Arzt gehen. Aber die hatte so Visionen und
ja.
Dann kam Clemens von Brentano
genau.
Und hat die alle aufgeschrieben, die Vision.
Alles richtig, mein Gott, was
ja,
du alles
und
auch
und anhand
hast.
Dieser Vision hat man dann, was weiß ich, 100 Jahre später oder so, haben dann irgendwelche Geistlichen gesagt, jetzt, oh, sie hat gesagt, Maria hatte ein Haus
genau.
Mit einem Blick aufs Meer.
Richtig.
Und jetzt suchen wir das Haus. Also
genau.
Mit diesen sehr konkreten Angaben, Blick aufs Meer. Und dann sind die irgendwo rumgezogen, quer durch, was weiß ich, Griechenland, sonst was. Und irgendwann bei irgendeinem Haus.
Türkei?
Gesagt, würde ich jetzt sagen, ach, Türkei, keine Lust mehr. Und haben gesagt, ich glaube, das ist jetzt auch Marias Haus. Und dann haben alle gesagt, genau, das ist Marias Haus. Jetzt habt ihr es gefunden. Und dann haben die aber kein Grab gefunden. Und daraus haben sie geschlossen, ja, also wenn hier kein Grab ist in dem Haus, was wir glauben, dass das Marias Haus ist und das hat die Nonne da in Dülmen geträumt, dann muss sie ja direkt als kompletter Körper in den Himmel gefahren sein. Das war die Begründung, ne?
Ja, es gibt eine davon, genau.
Das ist ja so irre.
Ja, ich fand das immer total irre. Ich fand die Geschichte auch irre. Aber Papst Benedikt XVI., der deutsche Papst, hat da ja gebetet. Ich war dabei. Wir waren in dem Haus und er hat also nochmal gesagt,
ja, aber das Mönche, beweist ja gar nichts.
Natürlich beweist das nichts, aber es beweist, dass der Papst also diese Tradition zumindest cool fand, dass also diese Mönche dieses Haus da gefunden haben und haben gedacht, Maria war dann. Und dann ist Maria aber lebendig in den Himmel aufgenommen worden. Das hat dann Papst Pius XII. In einem ganz feierlichen Dogma am 15. August beschlossen. Gab es eine riesen Wallfahrt in Rom. Hunderttausende Menschen, war ein Riesenaufstand und damals haben schon alle gesagt, also das klappt irgendwie doch nicht. Also Mensch im Himmel, also
ja,
also Seele im Himmel.
Ich habe mich auch sehr drüber gewundert, wie geht denn
richtig.
Das mit dem ganzen Körper? Und wie alt war sie denn da und bleibt die dann immer so jung? Ist es so, hat die sozusagen dieses Longevity, was ja immer so angesagt ist, hat die das sozusagen für sich mit nach oben genommen und bleibt die jetzt immer, wie alt waren die bei ihrem Tod? 49? Ich habe keine Ahnung.
So um die 50
ich
gewesen
bin jetzt mal rum. Und was kriegt die denn da zu essen und was macht die mit dem, was sie dann schon gegessen hat? Also da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, da hatten wir ja so diverse Ideen.
Richtig, wir das noch heute tragen, dass Leute uns nach und sagen, wir hatten damals das Dixi-Klo im Paradies erfunden, genau.
Ja, richtig. Also, aber wie soll das denn alles gehen? Es steht ja nichts davon in der Bibel.
Nein,
gar
es
nichts.
Steht nichts in der Bibel. Also es gibt diese Tradition der leiblichen Aufnahme und wie das gehen soll, sorry, weiß keiner.
Mhm.
Aber jetzt sind wir schon bei Maria und deswegen müssen wir noch unbedingt, das machen wir nächstes Mal, heute schaffen wir das leider nicht mehr, wir müssen über das Wunder reden, das Marienwunder, ganz wichtiges Wunder.
Noch eins?
Ja, ganz wichtiges, ganz furchtbar wichtiges Marienwunder, weil wir müssen mal darüber reden, was im Heiligen Land los ist. Weil der Papst Leo XIV. Hat jetzt am Fest des 15. August nochmal wiederholt, was für den Vatikan ganz wichtig ist, dass sie für die Zwei-Staaten-Lösung im Heiligen Land sind. Also einen palästinensischen Staat und einen Staat Israel.
Ja.
Und dieses Verhältnis, dieses unheimlich komplizierte, lange Verhältnis zwischen Juden und Christen und Katholiken und Juden, darüber müssen wir dringend mal reden, weil der Papst...
Und Muslimen,
weil der Papst jetzt sich also dann nochmal ganz weit aus dem Fenster gehängt hat, also gewarnt vor den Übergriffen der jüdischen Siedler gegen Palästinenser, hat nochmal angemahnt die Rechte der Palästinenser, hat nochmal gesagt, wir müssen da unbedingt was machen. Und das alles hat mit einem ganz wichtigen Wunder zu tun. Und weißt du was? Also wenn wir es irgendwie hinkriegen, dann gehen wir mit unseren Freunden, die Zeitreise Vatikangeflüster buchen, mal an den Ort dieses Wunders. Weil das Wunder ist gar nicht weit weg von der Spanischen Treppe passiert.
Ach so.
Erinnerst du dich an die Spanische Treppe?
Ja. Ja, natürlich.
Siehst du? Und das ist der wichtigste Einkaufsdistrikt mittlerweile in Rom. Mhm. Also da kannst du schicke Klamotten für Abertausende von Euros kaufen, bis die Kreditkarte glüht. Das ist kein Problem. Und wenn du aber dich so 200 Meter nur vom schicksten Einkaufsdistrikt entfernst, stehst du in einer Kirche, in der die Mutter Gottes einem berühmten Juden erschienen ist.
Aha, interessant.
Und diese Erscheinung und seine Konversion zum Katholizismus hatte letztendlich ganz viele Konsequenzen. Und einer von denen ist die Europafahne. Kennst du die Europafahne?
Also, ja, natürlich, dieses blaue Ding mit diesen gelben Sternen, meinst du, oder?
Ganz genau.
Wenn ich früher immer so einer wird gewinnen geguckt habe als kleines Mädchen auf dem Sofa mit meiner Familie, dann kam doch immer am Anfang dieses Europa-Dings und dann diese Musik und so, die mir jetzt nicht mehr einfällt, sonst würde ich sehr für dich singen. Ja, ja, ja.
Genau, also die Europafahne, aber die Europafahne hat ganz viel damit zu tun mit dieser Kirche, ist gar keine kleine Kirche, ist ein Kloster. Und der Erscheinung der Mutter Gottes. Und da, wo die Mutter Gottes erschienen ist, da können wir uns hinstellen und uns das angucken. Und was da passiert ist und was für ein Wunder da passiert ist und was das mit der Europafahne zu tun hat, das erzählen wir aber das nächste Mal.
Okay, also mit anderen Worten, Maria ist überall. Können wir das so festhalten, ob sie uns auch erscheint mal irgendwann?
Ich weiß nicht, ob sie dir erscheint, wenn du in Rom bist. Ich wollte damit nur sagen, was mich immer fasziniert ist, alles hängt immer irgendwie mit Rom zusammen und alles hängt irgendwie mit allem zusammen. Also
ja, alle Wege führen nach Rom.
Genau, das Heilige Land, die Mutter Gottes. Und ich bin auch ganz stolz, wenn ich das noch sagen darf, mein Buch über Leo den 14. erscheint jetzt in den USA.
Hör mir auf, das ist aber stark.
Das ist cool.
Ja, Glückwunsch, ne? Das wusste ich noch
danke.
Gar nicht.
Ja, siehst du? Ja, die Amerikaner haben beschlossen, ich habe immer gedacht, die Amerikaner können bestimmt selber tolle Leo der 14. Bücher schreiben, aber jetzt wollen die ein Buch von mir haben, das erscheint jetzt
wie
gerade.
Cool. Das ist cool,
ne? Finde ich auch.
Oh, das möchte ich dann sehen. Wann erscheint das denn?
Jetzt, ich glaube, in 2 oder 3 Wochen. Wenn ich das erste gedruckte in der Hand habe, dann schicke ich es dir.
Ach, sehr gut. Ich kann mir das ja auch abholen. Bin ja bald da.
Ach ja, du bist ja bald da. Ja, da freue ich mich schon drauf.
Ja,
du wirst mich ja vorher hoffentlich noch fragen, was du zum Anziehen mitbringen musst. Oder weißt du das schon, wenn du den Koffer packst?
Wieso muss ich das in so einen alten Sack, ne? So wie
Clara. Nein, alten Sack brauchen wir nicht. Nein.
Wieso muss ich etwas Besonderes anziehen? Hilfe.
Ja, Dezember in Rom.
Ach so, du meinst wegen der Temperierung, meinst du?
Ja, genau.
Und also nicht wegen meines persönlichen Aussehens.
Nein, nicht wegen deines persönlichen Aussehens. Wenn man Glück hat, kann man auch im Dezember mittags draußen essen. Es gibt solche Tage, wo man sich in die Sonne setzen kann. Und das hoffe ich, ich weiß nicht, ob ich so viel Einfluss auf den Wettergott haben werde, was die Temperaturen angeht, aber ich werde mich bemühen.
Okay, wenn ich mehr als Handgepäck mitnehmen würde, was ich nicht tue, dann würde ich dir eine richtig fiese Flasche Glühwein mitbringen, aber das tue ich nicht.
Ach so, ja gut. Ja, stimmt. Also, das habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr. Aber kannst du mir nicht deinen Heringssalat mitbringen? Also da wäre ich ja ganz scharf drauf.
Krieg ich den so in Sahnesoße oder so diesen roten Heringssalat?
Nee, ich mache den. Ich finde den in Sahnesoße so lecker. Es gibt sowas nicht in Rom. Nee, gibt's nicht. So. Manchmal mache ich mir den selber, aber ich kriege den nicht.
Krieg
ich
den denn durch die Kontrolle, wenn in meinem Handgepäck?
Nee, im Handgepäck nicht. Da musst du den Koffer aufgeben. Na gut, dann gibt es keinen Heringssalat. Dann kannst du mir was anderes mitbringen.
Ja, ich habe schon eine Idee, was ich dir mitbringe.
Ah, cool. Ja, dann überlege ich mich. Ja, das freut mich. Da bin ich schon ganz gespannt.
Ich weiß schon, was ich dir zu Weihnachten schenke. Sehr gut.
Und genau, meine Liebe. Ja, dann ich mich auch. Dann wünsche ich dir alles Gute und dann hören und sehen wir uns.
Das klingt jetzt so, als würden wir uns bis Dezember nicht mehr sehen. Wir sehen uns nächste Woche. Und wir hören uns nächste Woche. Wir haben uns diese Woche nicht so richtig gesehen. Doch jetzt machen wir die Kamera wieder an.
Ja, lass uns mal versuchen.
Ich habe eine Italienjacke an. Meine
Italien-Adidas-Jacke. Die habe ich noch gar nicht gesehen.
Weil ich gesagt habe, wenn ich eine Adidas-Jacke anhabe, geht die Technik besser. Aber es hat heute nicht geholfen. Jetzt haben wir ganz kurz Video, weil du bist irgendwie unscharf. Und das ist jetzt nur auf die Bildqualität bezogen.
Das ist ja blöd. Also ich werde das nächste Mal versprochen mein Vatikan-Trikot anziehen. Das versuche ich ganz bestimmt.
Gut, das versuchen wir. So, jetzt haben wir wenigstens ein ganz bisschen was für Insta vielleicht gemacht.
Ja, genau. Ich gucke noch mal. Ich gucke jetzt noch mal ganz sympathisch. Nächstes Mal gibt es die Europafahne. 12 Sterne. Alles gut, meine Liebe. Pass auf dich auf.
Alles klar. Ich freue mich.
Du auch. Tschüss. Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion Kerstin Englisch. Ton und Schnitt Valentin Röwenstrunk.
Ausführender Produzent Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.